Ja, ich bin gespannt, was ihr nächste Woche in der Kollekte zusammenlegen werdet. Liebe Gemeinde, ich möchte Grüße, bevor ich einsteige, noch loswerden. Und zwar aus der Bundesgeschäftsstelle. Als Mitarbeiter des Bundes muss ich aus Elstal grüßen. Und will ich auch von den Mitarbeitern dort. Aber auch, weil Bund mehr ist als die Bundesgeschäftsstelle in der Nähe von Berlin, sondern weil der Bund eigentlich eine Gemeinschaft von Gemeinden ist, grüße ich euch herzlich aus der Baptistengemeinde in Leichlingen. Das ist die Gemeinde, in der ich das letzte Mal, ich glaube vor 2 Wochen oder was, auf der Kanzel stand. Für mich gehört das zur Verbundenheit dazu, dass man aus Gemeinden grüßt und wahrnimmt, wir sind mehr als nur der kleine Haufen, die kleine Herde vor Ort. Das Thema, das Almut oder das ihr mir heute gestellt habt, ist: Wie findet eigentlich eine Gemeinde ihre Berufung an dem Ort, an dem sie ist? Und ich habe gedacht, ich will das, was wir heute Nachmittag machen, mit der Predigt oder mit dem Gottesdienst zusammenbringen. Das gehört zusammen. Ich werde heute Nachmittag nicht viel anderes sagen als das, was ich heute Morgen sage, nur vielleicht nochmal von einer anderen Warte aus betrachtet oder systematischer. Ich möchte euch mitnehmen in einen Bibeltext hinein aus dem Lukas-Evangelium, der uns in diesem Gedanken nach dieser Frage, wie findet denn eine Gemeinde ihre Berufung, der uns darin leiten soll. Ich lese aus Lukas 10 ab Vers 1. Danach setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und sandte sie je 2 und 2 vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und er sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass der Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst: Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen ziehen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht: Auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir auf euch ab. Doch ihr sollt wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du dein Wort nimmst und dass du das Wunder von Pfingsten neu tust und es uns übersetzt in die Sprache unseres Lebens, es übersetzt in die Sprache unseres Alltags. Und uns hilfst, uns aufbaust, uns zurechtbringst. Amen. Liebe Gemeinde, wie findet denn nun eine Gemeinde ihre Berufung an dem Ort, für den Ort, an dem sie ist? Wir müssten geistlicher werden und mehr beten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das begegnet mir ab und zu in Gemeinden. Beim Bundesrat unserer Gemeinden habe ich das auch schon mit sehr vorwurfsvollem Ton gehört. Wenn ihr mehr beten würdet, dann müssten die Mitgliederzahlen unseres Bundes nicht stagnieren. Und ich gebe zu, ich leide auch an Stagnation. Ich bin in den letzten 25 Jahren nicht um 1 Zentimeter gewachsen. Wir müssten in unseren Formen attraktiver werden, sagen andere. Mit Speck fängt man schließlich Mäuse. Die Zahl der methodischen Angebote ist mittlerweile Legion. Gästegottesdienste und Glaubenskurse, Jugendkirchen und Winterspielplätze. Wir in Heilbronn haben jetzt auch einen. Aber ich erlebe auch Baptistengemeinden, die Ängste vor einer solchen Gemeinde in ihrer Nähe haben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Was ist denn, wenn deren Speck jetzt noch ein bisschen besser schmeckt als unserer? Wenn bei uns aktuell im Bund etwas wächst, dann ist es zumeist Ratlosigkeit. Wie denn heutzutage Gemeindearbeit überhaupt noch funktionieren kann? Also nachhaltige, auf Zukunft angelegte Gemeindearbeit. Die alten Wege, die wir so kennen, die tragen irgendwie nicht mehr richtig, aber die neuen, die scheinen wir noch gar nicht zu kennen. Wir hören ab und zu von anderen, dass etwas passiert und dann versuchen wir das nachzumachen. Aber das klappt auch nicht unbedingt. Liebe Gemeinde, ich kann sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Denn in dieser Zwickmühle haben sich in der Kirchengeschichte schon viele andere Christen und ihre Gemeinden befunden. Das erste Jahrhundert nach Christus neigt sich dem Ende zu. Lange haben die Christen in Kleinasien und in Europa darauf gewartet, dass Jesus sein Friedensreich sichtbar und machtvoll aufbauen wird. Eine ganz klare Vorstellung davon, wie er kommen soll. Aber der jüdische Krieg im Jahr 70 ist verlustreich gescheitert, so ein Versuch, es selber zu tun. Gott hat nicht eingegriffen, der Tempel ist zerstört. Die Grundlagen, die jüdischen Grundlagen sind kaputt. Und die erste Generation von Christen ist mittlerweile gestorben. Petrus und Paulus und diese Säulen. Ihre Nachfolger müssen sich mit Problemen auseinandersetzen, die diese erste Generation gar nicht kannte. Es sind fast nur noch Nichtjuden, die zum Glauben an Jesus finden. Die Synagogen machen deshalb Stimmung gegen die Gemeinden. Und auch die römische Staatsmacht nimmt sie ins Visier. Die Luft ist dünner geworden. Der Druck nimmt zu. Es gibt lokal Repressionen. Und die alte Hoffnung der Juden auf das Kommen des Messias hat sich irgendwie als trügerisch erwiesen. Was soll man doch noch glauben? Was soll man denn da noch glauben und wie soll man denn da Gemeinde bauen, wenn irgendwie alles gegen einen ist und die Verheißungen nicht mehr tragfähig sind? Vor diesem Hintergrund, liebe Gemeinde, schreibt Lukas sein Evangelium und die Apostelgeschichte. Das sind die Fragen, auf die er antworten will. Und unser Bibeltext, der spielt dabei eine wesentliche, wirklich wesentliche Rolle. Jesus sendet also 72 Jünger aus. Sag mal, waren das nicht eigentlich 12? So kennen wir das doch, oder? Die 12, immer die, das sind so die Helden des Anfangs, die Apostel. Ja, von der Aussendung der 12 berichten Markus und auch das Matthäusevangelium. 12 Apostel, wie die Zahl der Stämme Israels. Und, das ist das Interessante, auch Lukas erzählt von der Aussendung der 12 in seinem Evangelium, ein Kapitel weiter vorne, am Anfang des 9. Die 72 aber ist die Zahl der Völker aus Genesis 10. Ihr könnt ja mal anfangen zu zählen, aber bitte nach der Predigt. Wenn die 12 zu den Stämmen Israels gesandt sind, dann die 72 zu den Nationen, zu den Goyim, zu den Nichtjuden, so wie es die allermeisten Leser des Lukas-Evangeliums sind. Das Ganze ist wirklich grandios aufgebaut in diesem Buch. Wirklich klasse. In Kapitel 9, also nach der Aussendung der 12, behandelt Jesus jüdische Fragen. Und die letzte dieser jüdischen Fragen ist, sag mal, wie sollen wir 12 uns denn eigentlich verhalten, wenn andere in deinem Namen auftreten und handeln? Was denn für andere in seinem Namen? etwa die zu den Nationen? Dann reist Jesus durch Samaria und er wird dort schroff abgewiesen. Sie gewähren ihm keine Unterkunft, es gibt kein Gastrecht. Das ist ein Affront im Orient, dass man jemanden nicht aufnimmt. Es folgen unglaubliche Worte über den Ernst der Nachfolge. Der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Oder auch, lass die Toten begraben. Kennt ihr diese Sätze? Das klingelt so richtig, das geht richtig tief rein, nicht wahr? Oder auch, wer zurücksieht, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und nach dieser ganzen Vorbereitung sendet Jesus 72 weitere Schüler zu den Orten, an die er noch kommen will. Unser Bibeltext. Da muss es doch klingeln bei einem aufmerksam lesenden Christen aus Ephesus oder in Korinth oder in Rom. Denn das spiegelt genau ihre Erfahrung wider. Zum einen, die Nachfolge Jesu kostet etwas. Heimat, Tradition, familiärer Halt, Gemeinschaft, all das mussten sie loslassen. Und wer das Alte versucht wiederherzustellen, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der taugt nicht für das Reich Gottes. Christen, schau nach vorne. Das ist ihr Weg. Denn es gibt noch genug Orte und Völker, zu denen Jesus gehen will und zu denen die 12 nicht geschickt worden sind und die vielleicht Jesus selbst als Juden wie in Samaria ablehnen würden. Dafür sendet Jesus 72 weitere namenlose, unbekannte Freunde aus. Keine Apostel, keine Säulen des Anfangs. So viele, wie es Völker gibt. Damit das Wort an neuen Orten wieder Fleisch wird. Damit das Evangelium dort eine neue Gestalt bekommt, eine, die nicht mehr auf jüdische Lebensfragen antwortet, sondern auf kleinasiatische oder auf hellenistische oder auch auf römische. Und wie geschieht das nun, dass diese neue Gestalt sichtbar wird, zum Leben kommt? Und er sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Die Ernte, das ist in der Bibel ein Bild für das Gericht Gottes. Wenn Gott seine Gerechtigkeit aufrichten wird, haben wir von gesungen eben, wenn seine Herrlichkeit ganz sichtbar wird, wir haben darum gebetet, Herr, lass das uns doch sehen, bitte, deine Gemeinde. Diese Ernte ist positiv gemeint und sie ist wahrhaftig, wahrhaftig groß. Wenn man sich die Ungerechtigkeit anguckt. Danach haben sich die Christen der damaligen Zeit so sehr gesehnt. Jesus, komm doch, mach das doch jetzt endlich. Dass du Recht schaffst auf dem ganzen Erdkreis. Dass du mit deinen himmlischen Heerscharen für Frieden sorgst. Lukas holt seine Leser bei ihrer ganz eigenen, bei ihrer tiefsten Sehnsucht ab. Bei dem selbst erlebten Unfrieden und der Ungerechtigkeit. Und ja, sie beten zu wenig. Aber nicht, dass Gott jetzt endlich einmal machtvoll eingreifen sollte. Nein, denn Gott fährt nicht selbst die Ernte ein. Er sucht dafür Arbeiter, Menschen, die wollen, dass sich etwas ändert. Das Problem ist nicht Gott, sondern dass er zu wenige Mitstreiter hat. Wenn die Jünger wollen, dass Gottes Reich sich ausbreitet, dann ist es diese Mitarbeiternot, auf die sie ihren Blick wenden sollen. Das gilt es zu beheben. Und so ist das Gebet, das sie ihnen hier an die Hand gegeben wird durch Jesus, eigentlich eine Frage. Siehst du die Ungerechtigkeit? Siehst du den Bedarf? Spürst du, was passiert? Und wärst du bereit, in Philippi etwas dagegen zu tun? Statt darauf zu warten, dass Gott es macht. Willst du, Athener, helfen, dass Gottes Gerechtigkeit sichtbar wird, statt den Kopf einzuziehen und dich zurückzuziehen? Das ist der erste Merkposten auf dem Weg zu einem neuen Evangelium, zu einem neu Fleisch gewordenen Wort. Die eigene, ja, die eigene Not wahrnehmen und um Arbeiter kümmern. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Wer betet, der darf nun selbst gehen. Wer betet, der darf nun selbst gehen. Wie Schafe unter die Wölfe. Wieder so eine Anspielung auf die Situation der Leser. Geht trotz der Angst, euch zu verlieren. Geht trotz der Angst, zu scheitern. Geht trotz der mangelnden Vorbereitung, trotz eurer beschränkten Mittel. Geht, auch wenn ihr zu wenige seid. Die Unsicherheit, Gott, was sollen wir denn jetzt glauben? Was sollen wir denn jetzt tun, lässt sich nicht überwinden, wenn wir uns zurückziehen. Die Situation ändert sich nur, wenn wir aufbrechen. Geh hin. Dasselbe sagt Jesus auch zum Beispiel nach Wundergeschichten. Gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Zieh deines Weges, unbeschwert, geheilt, befreit. Und denk daran, auch das klingt dir an, irgendwann werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen. Jesaja 11. Übrigens nicht die Lämmer werden bei den Wölfen wohnen. Nicht geduldet, gnädigerweise am Hof der Starken so ein kleines Plätzchen für sie. Nein, die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen, weil es da so schön ist. Aber zunächst gilt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Damit ist ein Doppelpunkt gesetzt für etwas, das den ganzen folgenden Text durchzieht. Menschen im Auftrag Jesu begegnen anderen niemals aus einer Position der Stärke heraus. Gott wird nicht erfahrbar, liebe Gemeinde, Gott wird nicht erfahrbar in den Mustern der Sieger. Vielmehr setzen sich seine Leute bewusst der Gefahr aus. Sie machen sich abhängig vom Wohlwollen der anderen. Sie locken die Güte des Gegenübers, seine Sehnsucht nach Leben, seinen Willen zum Guten hervor und bauen darauf. Deshalb sollen sie auf Geldbeutel und Tasche und Schuhe verzichten. Wer über Land reiste, der tat so etwas normalerweise gut ausgerüstet. Das war nicht ungefährlich. Der hatte zumindest ausreichend Proviant dabei. In einer Zeit, in der die Christen verunsichert sind, sollen sie also auch noch das loslassen, was ein wenig Sicherheit bedeutet. Die eigene Theologie. Die eigene Hoffnung. So wie sie sie in Bildern bisher überliefert bekommen haben. Die eigenen Vorbilder, die eingeübten Rituale, die Landkarten mit den eingezeichneten möglichen Wegen von Gemeindearbeit. Die angesammelten Erinnerungen, die uns Wegzehrung und Hilfe sind auf unserem Lebensweg. lass die mal zurück. Natürlich ist das ein idealisiertes Bild, was Lukas hier zeichnet. Aber es sind Grundprinzipien der Nachfolge und der Gemeindearbeit. Wenn du erleben willst, wie der Geist Gottes das Evangelium wieder zu einer frohen Botschaft macht, dann musst du deine bisherigen Glaubenserfahrungen loslassen. Wenn du verunsichert bist, wie Gott heute Gemeinde baut, dann musst du gerade die gewonnenen Sicherheiten relativieren. Wenn du meinst zu wissen und zu können und zu haben, was du meinst zu wissen und zu können und zu haben, das nützt dir nicht viel auf der Entdeckungsreise in eine neue Zeit, in ein neues Umfeld, in einen neuen Ort. Die Bilder deiner Geschichte und deiner Hoffnungen, deine Gebete, deine Lieder, deine Erkenntnisse und Bekenntnisse, so wertvoll sie auch einmal waren, wenn sie dir nicht mehr helfen, dann lass sie zurück. Lass sie liegen. Lass die Toten begraben. Die zweite konkrete Anweisung für Erntehelfer lautet also, geht hin, aber lasst euer Gepäck zu Hause. Und grüßt niemanden unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt. Esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Nicht der Weg ist das Ziel, möglichst lange unterwegs zu sein. Vielleicht ist es deshalb verboten, jemanden zu grüßen oder Nachrichten auszutauschen, Proviant zu teilen. Die Straße ist nur Mittel zum Zweck. Es muss kein langer, kein weiter Weg sein, der da gegangen wird. Vielleicht brauchen die Jünger auch deshalb keine Wegzehrung. Entscheidend ist es, gastliche Häuser zu finden, Kinder des Friedens. Gastfreundschaft, das ist noch heute eines der höchsten Güter im Orient. Es gab nur wenige Herbergen in der damaligen Zeit. Und die hatten alle diese Herbergen, ja auch die vom Gleichnis vom barmherzigen Samariter, die hatten alle einen höchst zwielichtigen Rotlichtruf, diese Herbergen. Aufrechte Reisende, die suchten, in einem privaten Haus unterzukommen. Aus diesem Grund ist auch der Friedensgruß mehr als die bloße Bitte um Unterkunft und Verpflegung. Mit dem Shalom Gottes verbindet sich ein ganzes Füllhorn von Bildern über das Leben. Ein Leben, das befriedigt und befriedet, wo es gerecht zugeht. Ein tiefes, tiefes Glück, das befreit und das großzügig leben kann. In dem Beziehungen in Ordnung sind, zu mir selbst und zu den anderen und zu Gott. Der Shalom, das ist Gottes Vorstellung, das ist sein Traum vom Leben. Etwas, das es nur mit ihm und nur von ihm geben kann. Der Friede ist sein Tun am Menschen. Und übrigens nicht nur an den Gläubigen. Ein Kind des Friedens ist ein Mensch, der einerseits weiß, ich kann mir das Gute nicht selbst definieren und schaffen. Das Gute meines Lebens. Und der sich andererseits aber auch selbst ganz einbringen will, um dieses Leben zu gestalten und zu erhalten. Wer den Frieden lebt, der kann teilen und geben. Ein Mensch, der von Gott gesegnet ist und dafür Danke sagen kann, selbst wenn er nicht genau weiß, wem er das eigentlich zu verdanken hat. Ein Mensch, der ein Segen ist für andere, selbst wenn er aus unserer Sicht an den falschen Gott glaubt. Ja, es gibt diese Kinder des Friedens im Hinduismus und im Islam und in anderen, jeder anderen Kultur dieser Welt. Das ist das Dritte. Findet solche Kinder des Friedens bei euch. Es gibt solche Menschen auch im heidnischen Umfeld der damaligen Christen.
der Nachbar, der sich ehrenamtlich im Altenheim engagiert, wäre das vielleicht heute. Die Sozialarbeiterin, die nicht auf ihre Arbeitszeit achtet, weil sie am Menschen orientiert ist. Die Türkin, die sich bei ihren Leuten um Integration bemüht, trotz der Sprachbarrieren, trotz der Kulturschranken und obwohl sie von beiden Seiten immer einen auf die Mütze kriegt. Der Lehrer, der die Schwachen nicht aufgibt und für sie stattdessen so nebenher einen Förderunterricht organisiert. Nehmt die Hilfe solcher Menschen dankbar an. Teilt das Leben mit ihnen an dem Ort, der für sie der Mittelpunkt ist. Der Tisch ist das Zentrum des gesamten Haushaltes, der Ort des Gespräches, der Anteilnahme, der guten Nachrichten. Sitzt beieinander und hört ihren Geschichten zu, ihre Scherze, ihre Existenzsorgen, ihren Streit, ihre Versöhnungsrituale, ihre Vorfreuden, ihre Traditionsweisen, ihre Lieder, ihre Metaerzählungen. Und bringt euch auch selbst ein. Esst und trinkt, was man euch gibt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Bringt euch ein, eure eigene Geschichte, euer Erleben, auch eure Arbeitskraft in den Dienst solcher Menschen. Dieser so ganz normale, dieser so ganz weltliche, profane Weg ist es, auf dem sich das Evangelium entfaltet und Gottes Reich sich ausbreitet. Die Sprache des Glaubens ist geschrieben in den Worten des Alltags. Der Gottesdienst findet im normalen, geteilten Leben statt. Wer Gottes Wort lauschen will, der muss Menschen zuhören. Und sie erkannten Jesus an der Art, wie er das Brot brach. Viertens, in demselben Haus bleibt. In demselben Haus bleibt. Eine Verpflichtung zum konkreten Ort. Eine Verpflichtung, lokal zu werden. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen ziehen. Nicht einfach abhauen, wenn es nicht so läuft wie gewünscht. Man lässt Gefährten nicht einfach stehen, auch wenn sie keine Christen sind. Werdet ein Teil von ihnen und lasst sie ein Teil von euch werden. Freundschaft hat kein Umtauschrecht. Liebe verpflichtet, da geht man nicht einfach zum Nächsten weiter. Da verbindet man sich, da wird man einer von den anderen, da gehört man dazu, da teilt man das Leben. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird und teilt und heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus. Ah, das wollte ich noch gleich noch lesen. Egal. Dann geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir euch auf euch ab. Doch ihr sollt wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dann heilt, wenn ihr so ein Teil des Hauses geworden seid, wenn ihr so im Ort angekommen seid, dann heilt. Therapeio im Griechischen. Dann bringt eure Therapien an. Dann bringt an, was ihr gelernt habt im Haushalt. Man sollte vielleicht sagen, besser pflegt die Kranken, die dort sind. Es geht nicht darum, dass sie Wunder tun. Sie kommen wieder und wundern sich, dass sie Wunder getan haben. Warum wohl? Weil Jesus es eben nicht angekündigt hat. Mischt euch ein, wo wirklich Not am Mann ist. Kümmert euch und übernehmt Verantwortung für das Gemeinwesen. Wichtig ist, jetzt geschieht es aber als einer derer vor Ort. Die gelebte Beziehung im Haus geht dem öffentlichen Tun voraus. Ja, sie ist die Voraussetzung dafür, denn es geht Gott immer um einzelne Menschen und niemals um Massen. Nicht einfliegen, Wohltaten verbreiten und dann hauen wir wieder ab. Wer mit nichts loszieht, liebe Gemeinde, der hat auch zunächst einmal nichts zu geben. der ist bedürftig, der ist abhängig, der ist auf die Hilfe der anderen angewiesen. Der kann nur sich selbst geben und so Menschen endlich auf Augenhöhe begegnen wie Jesus. Der lernt in der Stadt, was es heißt zu heilen. Der weiß das vorher noch nicht. Das gilt es auszuhalten. Nur so bringt man Frieden, den Shalom Gottes, in die Nachbarschaft, in die Stadt. Und es ist wirklich ein weiter, weiter Weg dahin. Ein weiter Weg. Aber das ist dann das Fünfte. Mischt euch fürsorgend ein. Therapeuo. Dann erlangt ihr das Recht. Dann erlangt ihr das Recht. Und jetzt erst ganz zum Schluss, als sechster Punkt, vom Reich Gottes auch zu reden. Dann erlangt ihr erst die Fähigkeit, vom Reich Gottes auch zu reden. Das ist der lange Weg, der das Reich Gottes sichtbar macht. Erst jetzt findet er endlich wieder neue Sprache, neuen Ausdruck, neue Gestalt. Fleisch gewordenes Wort und Wort gewordenes Fleisch. Ein Weg des Glaubens, der Menschen die Hoffnung Jesu in ihrer Sprache und in ihrem Kontext, in ihrer Wertevorstellung, in ihrer Kultur vermittelt. Ein Weg, der ihnen jetzt endlich authentische Gotteserfahrungen ermöglicht. Der uns selbst endlich eine neue Stimme gibt. Und ein neues Evangelium lehrt, der uns eine neue Sprache gibt, neue Geschichten lehrt, auch für Menschen des 21. Jahrhunderts. Liebe Gemeinde, diesen Weg sind viele gegangen in der Geschichte der Christenheit. Das explosionsartige Wachstum des zweiten und dritten Jahrhunderts der Christenheit von einer Splittergruppe zur Weltreligion war nur möglich, weil Christen Kranke gepflegt haben. Nur deshalb. Und nicht als Mittel zum Zweck. Und danach wieder andere. Franz von Assisi, in einer Zeit des Feudalismus verzichtet er auf Wohlstand. Und was findet er? Er findet die neue Gestalt des Evangeliums für die Armen. Oder Martin Luther, in einer Zeit kirchlichen Machtmissbrauchs entdeckt er aus eigener Not heraus das Evangelium in einer neuen Gestalt, nämlich als geschenkte Gnade. Oder Martin Luther King, in einer Zeit von Rassismus und sozialer Unterdrückung, da erkennt er das Evangelium als eine Kraft in einer neuen Gestalt für passiven Widerstand, für Versöhnung statt Gewalt. Und wir könnten unendlich viele aufzählen. Viele ganz andere namenlose Christen, weil sie als Teil des Gemeinwesens durch den Geist Gottes, das ist ein geistliches Geschehen, im Alltag des Lebens eine neue Sprache gefunden haben. Zum Schluss, weil ich das nicht unter den Tisch fallen lassen will, aber eigentlich mehr auf die damalige Situation gemünzt ist. Natürlich wird es auch immer solche geben, die den Shalom Gottes ablehnen und andere ausgrenzen. Davon lesen wir ja noch mehr im Anschluss an diesen Text. Auf solche brauchen wir nicht zu setzen, sagt Jesus hier. So gut ihr Speck auch schmecken mag, wir brauchen nicht auf sie zu setzen. Selbst den Staub an unseren Füßen könnt ihr behalten. Aber selbst für die ablehnende Stadt gilt, ihr sollt wissen, das Reich Gottes ist auch euch nahe. Es bleibt Evangelium. Gott sucht uns und nähert sich jedem, unabhängig von seinem Wollen und Tun. Gott hat nicht aufgegeben. Er will weiter die Nähe jedes Menschen, auch in Kleinasien, auch in Rom, auch in Athen. Wenn etwas fehlt, dann sind es Menschen, die das umsetzen. Auch in Oberramstadt. Für mich, wisst ihr, für mich steckt in diesem Bibeltext so viel Musik drin. Da steckt so viel Gelassenheit drin, so viel erfrischender Geist, so viel Leben, so viel von Gottes Shalom. Das ist irre. Nimm die eigene Not wahr und kümmere dich um Arbeiter. Bete. Welche ungerechten Umstände überlassen wir eigentlich lieber Gottes Handeln? Zweitens, geh los, geh hin, aber lass dein Gepäck zu Hause, deine Sicherheiten, deine Bilder, wie Gott handeln müsste. Drittens, finde Kinder des Friedens. Es gibt sie. Viertens, werde lokal, verorte dich und bleibe dort. Verpflichte dich den Menschen, lerne ihre Geschichten und teile ihr Leben. Fünftens, misch dich öffentlich ein, heilend und fürsorgend. Als einer von ihnen jetzt, da wo wirkliche Hilfe gebraucht wird. Und sechstens, finde neue Worte der Hoffnung vom Reich Gottes, die nicht durch besondere Attraktivität glänzen, aber die genau hierhin und die auch nur hierhin passen. Und dann staune, wie Gemeinde wird, mitten im Ort und wie beides untrennbar zusammengehört. Amen.